Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Notker Wolf, 16 Jahre Abt Primas in Rom und damit oberster Benediktiner, zuständig für 23.000 Mönche und Nonnen weltweit, die sich zu diesem Orden bekennen. Inzwischen ist er wieder zu Hause im Kloster St. Ottilien, das er zuvor schon als Abt leitete. Herzlich willkommen bei uns, Notker Wolf.
Jawohl, danke schön und herzliche Grüße auch alle an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Wolf, diese Sendung wird morgens um 9 zu hören sein. Das ist für die meisten von uns noch eine relativ frühe Zeit, da fängt die Arbeit so an. In Klöstern steht man ja oft sehr, sehr früh auf. Und ich vermute, morgens um 9 liegt schon ein ausführliches Morgengebet bereits hinter Ihnen.
Ja, um 5.45 Uhr oder 5.40 Uhr, genau. Ich stehe immer um 5 Uhr auf und dann habe ich gemütlich Zeit, ein bisschen Freiübungen zu machen, mich zu duschen, dreimal heiß-kalt. Dann nebenbei läuft der Kaffee durch. Ja, und dann kann der Tag beginnen, dann gehe ich in die Kirche und treffe mich mit meinen Brüdern, wo wir gemeinsam Gott loben und preisen.
Fängt jeder Tag so an? Ist das ein Ritual, dieses Morgengebet, was Sie auch stützt?
Ja, dieses Morgengebet als Ritual lässt den Tag anders beginnen. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen nicht in meinem Kloster bin und es nicht haben kann, dann fehlt mir irgendetwas. Damit fängt der Tag gut an und ich kann ihn gut starten.
16 Jahre lang Abt Primas. In der freien Wirtschaft wäre das wohl so eine Art Vorstandsvorsitzender, oder?
Könnte man sagen, ja.
23.000 Benediktiner koordinieren, dann führt man ein ziemlich hektisches Mönchsleben. Ist man da nicht viel mehr Manager als Mönch?
Wenn ich nicht in meinem Herzen Mönch bin, dann kann ich auch kein guter Manager sein. Denn ich muss die Menschen respektieren, achten. Ich muss sie fördern zur Zusammenarbeit. Ich muss einfach auch Mensch bleiben bei dem Ganzen.
Gibt es sowas wie einen obersten Leitsatz für solch ein Führungsamt für Sie?
Ja, man muss die Menschen mögen.
Mögen? Ja. Und wenn Sie vor ein paar Leuten sitzen, die Sie gar nicht mögen, was machen Sie dann?
Ach, da denke ich, die sind auch vom Herrgott geschaffen. Nur frage ich dann manchmal, Herrgott, was hast du denn dabei gedacht, wie du diesen Kerl da geschaffen hast? Und dann sehe ich das mit Humor und es geht besser.
Gott ist manchmal suboptimal.
Ja.
Bei den Benediktinern, Herr Wolf, gilt ora et labora. Man verbindet mit diesem Orden viel Arbeit, durchaus auch Arbeit mit den Händen. Nichtstun ist der Feind der Seele, so heißt es bei Ihnen. Ja. Wenn Sie aber so Vorträge halten, auch vor Wirtschaftsgrößen, Managern, die viele Millionen verdienen, für Sie selbst gilt, dass Ihnen eigentlich gar nichts gehört oder nur das, was Sie für unbedingt nötig erachten. Das ist ja eine ziemliche Fallhöhe. Was ist Ihnen denn in solchen Vorträgen, Gesprächen besonders wichtig zu vermitteln?
Dass Sie eigentlich nur Treuhänder sind. Sie sollen was verdienen, ehrlich, aber auch den anderen das Ihre gönnen. Und nicht nach den großen Boni streben. Aber mir geht es um etwas ganz anderes. Wir können mit Geld viel Gutes tun. Das ist ja auch etwas. Wenn jemand, ein Manager, seine soziale Verantwortung wahrnimmt in der Region, zum Beispiel Sportgruppen auch fördert, Musikgruppen überhaupt oder behinderte Kinder. Es gibt viele Möglichkeiten, dann kann er ja durchaus viel Geld in den Fingern haben, aber er kann damit auch was Gutes tun. Denn ohne Geld können sie auch nichts machen.
Das ist auch benediktinisch, ne?
Ja.
Gewinnstreben ist völlig in Ordnung, solange alle was davon haben.
Solange alle was davon haben und es soll nicht überzogen sein. Der heilige Benedikt rät seinen Mönchen, wenn sie was verkaufen, sollen sie es ein bisschen billiger verkaufen, damit sich nicht der Wucher einschleicht.
Ich stelle mir gerade vor, Sie sagen so etwas nicht vor Managern, die so kleine Sportgruppen in ihren Orten implantieren wollen, sondern vor großen Vorstandsvorsitzenden, die die großen Kugeln auf der Welt rollen. Ein bisschen billiger verkaufen als nötig. Fühlen Sie sich dann erhört?
Dann schmunzeln natürlich alle. Benedikt ist nicht für Dumpingpreise. Aber es geht darum, woran hängt mein Herz? Am Geld? Oder ist es die Freude beispielsweise an meinem Beruf? Die Freude auch, hier viel managen zu können, da darf sich ja einer dran freuen. Aber oft werden ja die Leute ausgenutzt, wenn ein Vorstandsvorsitzender sagt, wie es mal passiert ist, ach, wir haben 6 Milliarden Euro jetzt positive gemacht und dreht sich um, es müssen jetzt dann 4.000 Leute ausgestellt werden, dann ist es Zynismus.
Und dann sagen Sie ihm, das ist Zynismus, ja. Und er guckt Sie an und dreht sich weiter um.
Ich kann die Leute nicht zwingen. Zum Gutsein kann ich niemanden zwingen.
Aber Sie versuchen es immer wieder. Ja. Also nicht das Zwingen, aber...
Ja, ich versuche zu motivieren. Und das gelingt durchaus auch. Ich habe viele Leute in hoher Verantwortung erlebt, die sich ständig Gedanken machen, wie sie es machen sollen. Denn es ist ja auch so, nehmen wir jetzt mal den Joe Kaeser an von Siemens. Ja, Siemens ist ja auch für 400.000 Leute verantwortlich, Angestellte. Das heißt auf gut Deutsch, er muss sorgen, dass Arbeit da ist, sonst haben die morgen alle keine Arbeitsplätze mehr. Das ist nicht ganz so einfach. Manche frönen da einer großen Naivität.
In Ihrer Amtszeit sind Sie weltweit viel herumgekommen, unendlich viele Flugmeilen. Sie haben Klöster gegründet in China, auch in Nordkorea. Also in einem Land, in das man eigentlich gar nicht unbedingt reinkommt. Was war denn da Ihr Ansporn?
Nee, es waren keine Klöster, sondern es waren Krankenhäuser.
Entschuldigung.
Ja, macht nichts. Irgendwo steht es geschrieben, auch verkehrt. Nun, es war so, wir Benediktiner waren vor dem Einmarsch der Kommunisten sowohl in Nordostchina, also in der ehemaligen Mandschurei, und in Nordkorea waren wir tätig. Und ich habe mir gesagt, mein Gott, ich will auch mal sehen, was geblieben ist von der Arbeit und ob wir unsere Verantwortung weiterführen können. Wir wollen ja nicht herrschen, wir wollten einfach partnerschaftlich zur Seite stehen. Und etwas ganz Wichtiges sind natürlich Sozialprojekte.
Aber wie haben Sie das erlebt? Das ist ja ein Land, das sich sehr abschottet. Ich nehme nicht an, dass Sie die Sprache können. Wie begegnet man dann Menschen einer ganz anderen Kultur und sagt, wir machen das im Geist unseres Ordens, dass ihr Krankenhäuser habt?
Auch kein Problem draus machen, sondern das sind Menschen wie du und ich. Es war so, als ich den Vertrag für die Erweiterung unseres Krankenhauses in Nordkorea unterschrieben hatte, hat mich der Bürgermeister, da hat er uns, wir waren zu dritt, hat er eingeladen zum Abendessen. Dann ist er mir zuerst mit Tränen um den Hals gefallen und hat gesagt, jetzt wo alle Welt uns hasst, kommt ihr Benediktiner und helft unseren Leuten. So, und setzt euch jetzt hierher zum Abendessen, vergesst aber das Beten nicht. Da war ich sowieso dann total baff. Der Mensch fühlt sich geachtet, aufgewertet, wenn andere nicht einfach herablassend auch wieder runterschauen. Also wie die Achse des Bösen damals aufgekommen ist, dieser Ausdruck, ganz schlimm. Das ist Missachtung. Und ich habe sowohl in Kuba wie im Iran die Konsequenzen der Embargos erlebt. Das ist ungeheuerlich. Zum einen darbt die Bevölkerung, und dann meint zum Beispiel so ein Mann wie der Trump, dann scharen die sich zusammen und machen den Aufstand gegen die Regierung. In Nordkorea geht es gar nicht. Die haben keine Versammlungsfreiheit, keine Freizügigkeit. Also das halte ich für so primitiv.
Darf ich da mal einhaken? Das klingt so direkt und so warmherzig und so fürsorglich, was Sie da sagen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass solche Arbeiten, ein Krankenhaus in einem kommunistischen Land gründen, da muss man auch verhandeln mit den Leuten. Sind Sie auch mal so richtig vor den Schrubber gelaufen?
Nee,
Echt nicht?
Haben das natürlich versucht, aber ich bin ja auch nicht auf der Milchsuppe dahergeschwommen. Da muss man verhandeln, gleich auf gleich. Das ist wie in Niederbayern mit dem Fingerhakeln. sich selber behaupten, gleichzeitig aber auch den anderen achten und seine Anliegen sehen und werten. Also das geht ganz gut. Ich konnte damals immer noch meine Pfeife rauchen. Hat nämlich dann den schönen Vorteil, man zieht wieder, schaut dem Rauch nach und hat dabei Zeit zum Nachdenken, bevor man wieder eine Antwort gibt.
Sie merken, Nutger Wolf ist ein Abt mit Hartnäckigkeit.
Ja, kann man sagen.
Die Rolling Stones, I'm free to do what I want any old time. Ist das eine Liedzeile, die so ein Motto ist für Sie? I'm free to do what I want any old time.
Ja, schön wär's. Also das war ja der Wunsch damals in den 68ern, als ich hier in München studierte. Und das war auch meine Musik. Aber die Rolling Stones mussten auch lernen, dass ich nicht frei bin, alles zu tun, so wie mir's bekommt, wie ich's gerne hätte. Denn die haben dann die Drogen genommen. Ich staune, wie die wieder losgekommen sind. Aber man sieht es ihnen heute ja an. Ich habe manchmal gesagt, Rod Stewart, also ich hoffe, du wirst mal so alt, wie du schon ausschaust.
Also ich höre raus, die Musik ist klasse, aber bei Sex and Drugs and Rock'n'Roll, da steigt der Abt in ihnen dann doch aus.
Ja, also das war ja damals die Grundtendenz der 68er, frei zu sein von jeder Bevormundung. Das wollte ich auch und das war mir sehr angenehm. Was mir nicht angenehm war, war, dass die 68er mir aber vorschreiben wollten, was Freiheit ist. Und da bin ich ausgestiegen. Wenn ich Demonstrationen hier gesehen habe, wo jeder sein Gehirn beim Eingang abgibt und nur mitläuft, das war nun wirklich nicht das meine.
Gehen wir mal an den Anfang Ihres Lebens zurück. Nutger Wolf, 1940 geboren, ein Kriegskind, im Allgäu aufgewachsen. Was war das für ein Elternhaus? Was war das für eine Jugend?
Mein Vater war damals im Krieg. Also ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen und auch mit einer Hausfrau zusammen. Damit stand ich unter der Knute von zwei Frauen, aber ich wusste mich auch zu wehren. Es war eine schwierige Zeit und wir hatten nichts zum Essen. Wir mussten betteln gehen.
Hunger kennen Sie?
Ja, ja, sehr wohl.
Waren in Ihrer Umgebung eigentlich alle katholisch und tief fromm oder gab es auch andere?
Wir hatten ein Drittel, wie wir es nannten, Hartlutherische. Das waren die Reformierten. Und das war wunderbar. Wir haben uns gezankt und gestritten, die Uhren immer vorgedreht beim Kirchturm. Aber wenn ich nur ganz kurz noch andeute, was mir sehr geholfen hat aus meiner Kindheit, dass ich eben nur das essen konnte, was auf den Teller kam. Und das musste gegessen werden. Dadurch habe ich nie Probleme rund um den Globus, alles zu essen, was mir da angeboten wird. Und ich möchte niemand den Appetit verderben. Ich möchte deshalb nicht zu viel davon erzählen. Aber gut, es war eine ländliche Gemeinde, eine Geborgenheit. Wir sind ja in den Wäldern rumgesträumt. Es war eine idyllische Zeit.
Sie haben erzählt von Uhren, die Sie verstellt haben, evangelische Uhren. Das müssen wir noch mal erklären. Also jeder seine Zeit, den Katholiken und den Evangelischen?
Ja, die Evangelischen wollten immer schneller dran sein als wir. Die haben immer die Kirchturmuhr vorgetreten. Dann sind wir wieder auf unseren Kirchturm gestiegen und haben die unsere nachgedreht. Und so ging das. Ein wunderbarer Zank von damals.
Katholisch-evangelischer Wettkampf. Herr Wolf, wie kam es dazu, dass Sie Mönch werden wollten?
Ich wollte Missionar werden. Ich hatte das Beispiel von Pierre Chanel gelesen aus dem 19. Jahrhundert. Der hat auf einer Insel in der Südsee versucht, die Botschaft Christi den Menschen zu bringen. Und nach 3 Jahren wurde er umgebracht. Und wenig später kamen wieder 2 Mitbrüder von ihm vorbei an der Insel und wollten wissen, was los ist mit ihm. Und haben bei dieser Gelegenheit die Geschichte erfahren, er lebt nicht mehr. Und die Leute haben gesagt, aber in dem Moment, wo wir ihn umgebracht haben, ist uns aufgegangen, was er uns bringen wollte. Und da habe ich gesagt, das machst du auch. Du brauchst dann auch nie auf den Erfolg schauen, wenn du dich für Gott einsetzt. Der gibt dann seinen Erfolg, aber zu der Zeit, wie es ihm passt, nicht zu meiner Zeit. Und das hat mich unglaublich in meinem Leben befreit von jedem Erfolgsdruck.
Man verzichtet aber auch auf viel, wenn man ein Leben als Mönch anstrebt. Man trennt sich sehr komplett von seiner Familie. Man verzichtet auf ein Leben in einer Partnerschaft, vielleicht auf eine Familie mit Kindern. Darf ich mal ganz offen fragen, waren Sie mal verliebt?
Darüber rede ich nicht so gerne. Aber es ist wirklich ein Opfer von daher gesehen. Es gab mal einen Moment, ich hatte zu tun mit Jugendlichen und da war eine Pfarrhelferin, die hat es toll geschmissen. Ich hätte das sonst nicht hingebracht. Ich habe mir gedacht, Menschenskinder, das wäre eine tolle Ergänzung. Und nun ja, aber ich habe gesagt, jetzt habe ich schon mal Ja gesagt und dann stehe ich dazu. Auf mich soll man sich verlassen können.
Aber das ist ja auch eine traurige Geschichte. Wenn da jemand ist und das ist gegenseitig und es scheitert am Beruf, also Sie würden sicher sagen an der Berufung, das ist doch tragisch und oft genug endet das auch tragisch.
Niemand sagt, dass es gut ausgegangen wäre mit uns beiden. Die ist später gut verheiratet gewesen. Die hat nichts verloren und ich habe nichts verloren.
Sie haben sehr vielseitig studiert, also nicht nur Theologie, sondern auch sehr ausführlich Naturwissenschaften. Und ich habe ein bisschen gestaunt, erstes Fach Philosophie. Philosophie und Theologie, beide Fächer denken über den Menschen nach, über seinen Ursprung, seine Möglichkeiten, seine Unmöglichkeiten. Aber in der Theologie sagt man irgendwann, ich glaube. Und in der Philosophie fragt man immer weiter und weiter. Man sollte schlicht meinen, die Kombi verträgt sich gar nicht.
Doch, gerade auch als gläubiger Mensch frage ich immer weiter. Ich habe ja keine definitiven Antworten. Ich vertraue einem anderen. Ich hole mein Vertrauen nicht mehr aus mir selber, sondern von einem anderen, der mir sozusagen zusagt, ich stehe dir bei, ich bin bei dir.
Und wie viel Hader, wie viel Zweifel erlauben Sie sich eigentlich? Ich meine, Sie haben so viel von der Welt gesehen und nicht nur ein Leben hinter Klostermauern geführt. Da kommt man doch auch schwer ins Grübeln, ob der Gott, dem man vertraut, ob der nicht vieles auch anders regeln könnte.
Dem möchte ich keine Vorschriften machen. Stellen Sie sich mal vor, wenn man was ganz Einfaches nimmt, das Wetter. Der Bauer möchte das, der Tourist möchte das. Also, nee.
Okay, aber auf menschengemachte Katastrophen, auf zum Beispiel die Flüchtlingslager auf Lesbos oder die Situation in Syrien, könnten vielleicht alle verzichten.
Aber die sind nicht Gott gemacht, die sind Menschen gemacht. Das ist eine Katastrophe der menschlichen Freiheit. Das Versagen des Menschen, der die Freiheit bekommen hat. Er muss ja keinen Krieg führen. Wozu müssen jetzt die Drohnen wieder so viele Menschen umbringen? Und ja, gerade weil Sie Syrien erwähnt haben, da muss ich auch sagen, ja, da steckt der Assad dahinter, der Putin, der Erdogan, der Trump. Fremde Interessen dazu, die Ölinteressen, ist ja eine Katastrophe. Und dann wollen wir Gott dafür verantwortlich machen. Ja, Gott muss uns entmündigen, damit es funktioniert.
Kann es sein, wenn ich Ihnen zuhöre, könnte ich mir das denken, dass eine gute Portion Einsamkeit bei Mönchen sozusagen auch Berufsrisiko ist?
Ja.
In den Zweifeln, auch in den Gefühlen?
Ja, wir haben es ja vorher auch angeschnitten, dass ich eben nicht mit einer intimen Partnerschaft durchs Leben gehe, sondern das bleibt ein Verzicht. Aber wenn ich so in die Ehen hineinschaue, dann werde ich genauso nüchtern in meinen Erwartungen.
Nutka Wolf zu Gast heute im Deutschlandfunk Kultur. Und eine Leidenschaft, die man bei einem Abt Primas nicht so unbedingt vermuten würde, ist eben die Rockmusik. Manchmal greift Nutka Wolf auch selbst zur E-Gitarre. Dazu gleich mehr. Ich hoffe, wir haben einen schönen Titel für Sie. We'll be right back. Smoke on the Water von Deep Purple. Und unser Gast hat nicht nur mitgeswingt, sondern auch ein bisschen mitgesungen. Musik, die Notker Wolf nicht nur sehr gerne hat, sondern mit der er ein besonderes Erlebnis verbindet. Nicht jeder E-Gitarre-Spieler hat mit Deep Purple nämlich schon mal auf der Bühne gestanden. Sie schon. Erzählen Sie uns davon.
Ach, das war ganz einfach. Deep Purple hatte ein Open-Air-Konzert in Benediktbeuern, im Freien, das war schön. Und unser Manager hat Beziehungen zum Manager von Deep Purple gehabt. Und so wurden wir als Vorband eingeladen zu spielen. Und wir haben einfach da mal eine Stunde richtig die 5.500 Leute aufgeheizt. Vorher hatte ich noch ein Interview mit dem bayerischen Fernsehen, also mit Jan Gillen. Und da war die Frage, ob ich eventuell am Schluss auch was mitspielen könne. Da war er noch sehr zaghaft. Aber nachdem die Massen getobt haben und beim vorletzten Stück kommen sie von hinten her auf die Bühne, ja, tat ich dann auch, es war stockfinster, war ziemlich unsicher. Und dann fing aber schon Steve Morse an mit Dam, Pam, 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 Partida. Plötzlich kam der Beamer auf mich und dann haben halt die ganzen Leute geschrien. Das war ein tolles Erlebnis, auch vor allen Dingen Steve Morse ist mit sehr viel Feinfühligkeit so auf mich zugekommen, hat mich da mitgenommen sozusagen.
Der Höhepunkt Ihres Lebens als Rockstar? Mit der E-Gitarre in Ihrer eigenen Band?
Kann man schon sagen.
Aber Sie lieben es laut, ne? AC/DC, Deep Purple, ja. Die Stones.
Ah, die langweiligen Dinger, die kann man doch nicht vertragen, was ich da so manchmal höre an Disco-Music. Also, und auch mir waren die Pilzköpfe, die waren mir auch viel zu brav.
Beatles, ja. Genannt.
Die haben zwar sehr schöne Akkorde, aber es muss manchmal auch wirklich die Rebellion auf den Tisch kommen.
Und manchmal muss es krachen. Was gibt Ihnen denn solche Musik? Kann man das in Worte fassen, was sie Ihnen wirklich gibt? Denn eigentlich sind Sie ja so die Töne des gregorianischen Chorals täglich gewöhnt. Das ist ja doch eine sehr andere Welt.
Ja, da bin ich ja auch Fachmann eigentlich drin. Ich war 4 Jahre Choralleiter in Rom.
Aber was geben Ihnen die Töne von Deep Purple, AC/DC? Was gibt Ihnen Rockmusik?
Ja, ich meine, mein ganzer Körper. Ich liege doch nicht nur im Bett, sondern ich springe auch mal rum und stampf mal auf die Erde. Es macht doch einfach Freude. Also wenn ich die so sehe, auch die jungen Leute, achte, am liebsten würde ich wieder mittanzen.
Mhm. Notker Wolf, Sie spielen neben der E-Gitarre auch noch Querflöte und haben bis zum Abitur Geige gelernt und die Querflöte dann im Kloster gelernt. Wie fanden denn das die Mitbrüder?
Ich habe auch im Kloster meine Querflöte gespielt, bis ich Abt geworden bin. Und da hatte ich dann keine Zeit mehr. 6 Jahre später kam ein 82-jähriger Mitbruder und sagt, hier stimmt was nicht mehr. Sag ich jetzt allen Ernstes, sag ich, ja wieso? Ja, sagt er, am Anfang hat man bei Ihnen immer Musik gehört, am schönsten, wenn Sie es selber gemacht haben. Jetzt Totenstille. Und das ist mir zu Herzen gegangen, steht er auf und legt die Hand auf meine Schulter und sagt, Vater, machen Sie es bitte wieder, das bekommt unsere Gemeinschaft gut.
Das wird öffentlich immer sehr betont, der rockende Abt. Freut Sie das eigentlich oder ärgert Sie das, weil die Hauptarbeit ja dann doch woanders liegt?
Ja, man soll den Leuten auch ihre Freude lassen. Wie ich bei Deep Purple dann von der Bühne gekommen bin, haben mir so viele Leute gesagt, Gott sei Dank, jetzt wissen wir endlich, dass wir auch einen Platz in der Kirche haben.
Aber wenn das immer so betont wird, ein rockender Abt, Herr Wolf, sagt das nicht auch, dass die Kirche eben doch allzu weit weg ist von den Leuten? Denn dass ein Lehrer in einer Band Klavier spielt oder ein Schreiner Schlagzeug, das ist ja so ungewöhnlich nicht. Aber ein Abt, der da loslegt, ist halt doch eben sehr ungewöhnlich. Sagt das nicht auch was über die Kirche und nicht nur über die Musik?
Ich glaube, das zeigt, dass in der Kirche sehr viel möglich ist. Es war ja auch so, die Mitbrüder.
Aber Sie sind schon ein Solitär.
Ach, es gibt schon auch, ein anderer Abt, der ist seine Harley Davidson gefahren. Das ist auch nicht gewöhnlich, würde man sagen. Es gibt verschiedene Dinge. Und ich würde sagen, warum haben wir immer so viele Vorurteile? Warum soll nicht auch ein Abt seine Freude am Leben haben? Der eine so, der andere so. Ich möchte auch keinem meine Liebe zur Rockmusik aufdrängen.
Notker Wolf ist unser Gast. Sein Leben ist geprägt vom Benediktinerorden. Er hat an der päpstlichen Hochschule in Rom unterrichtet, war 16 Jahre lang Chef des Ordens und lebt heute seinen Unruhestand im Kloster St. Ottilien, hält aber immer noch Vorträge, spricht über Gott und die Welt und schreibt Bücher, ziemlich viele Bücher sogar. Herr Wolf, wann machen Sie das denn?
Wir sagen bei uns zwischen Nacht und siehst mich nicht. Also das meiste erst spätabends dann. Wenn so der Tag gelaufen ist, dann sage ich, jetzt muss ich aber auch noch was anderes tun, was Kreatives, nicht nur Pflichten erledigen. Und es macht dann auch Spaß zu schreiben.
Ihr letztes hat die Einsamkeit zum Thema und einen sehr schlicht schönen Titel, Ich denk an Sie. Warum ist das für Sie so ein wichtiger Satz?
Den habe ich erlebt von einem guten Bekannten. Der hat mir erzählt, wie seine Ehe zerbrochen ist, wie sie dran waren, das Vermögen aufzuteilen und wie sie es mit den Kindern machen. Und er war sehr, sehr niedergeschlagen. Und er hat mich dann zum Flughafen gebracht. Dann sagte ich zu ihm, mein Gott, ich finde es grausam, aber ich kann auch nichts tun. Nur eines, ich denke an sie. Und das habe ich ja auch getan, mache ich weiterhin. Und dann schreibt er mir 2 Tage später, das war der wichtigste Satz der letzten Zeit, den ich gehört habe. Ich denke an sie.
Man freut sich ja auch, wenn jemand einem das sagt, ich denke an dich, wenn man eine schwere Aufgabe vor sich hat, baut das manchmal wirklich mehr auf als toi, toi, toi. Ist das ein magischer Satz?
Ja.
Ich denke an
ja.
sie?
Ja. Ich bin dann ihm nahe sozusagen, toi, 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 das ist noch keine Nähe, aber ich denke an sie, schafft Verbindung.
Und das machen Sie dann auch in dem Moment?
Mache ich wirklich, ja. Ja, auch wenn ich sage, am schönsten ist dann, ich bete für dich, für sie, das war bei einem Freund, da war eine schwierige Geburt bei seiner Frau angestanden und sie hat gesagt, du musst für uns beten. Und ich habe gesagt, keine Sorge, euer Kind liegt auf den Händen meines Gebetes. Und dann
ist es gut gegangen
und dann hatten sie auch den Mut, ein weiteres zu nehmen. Und ich hatte das jemand erzählt und die Frau sagte zu mir, mein Gott, ich bin im 3. Monat und ich habe furchtbar Angst vor der Geburt. Habe ich gesagt, nee, haben Sie keine Angst. Ich trage auch Ihr Kind auf meinen Händen im Gebet. Und 6 Monate später bekomme ich einen Anruf. Ich hatte immer wieder mal gedacht, wie es wohl geht. Und 6 Monate später bekomme ich den Anruf. Ich bin die Freundin von der einen, die mit Ihnen deinem Auto gefahren ist. Und sie sagte, seit dem Gespräch mit Ihnen hat sie keine Angst mehr gehabt vor der Geburt.
Notker Wolf, Sie sind sowas wie ein spiritueller Bestseller-Autor. Sie halten Vorträge, das bringt ja auch ordentlich Geld ein. Und dieses Geld fließt alles in die Gemeinschaft. Hätten Sie nicht gerne so ab und zu auch mal selbst was davon?
Was soll ich denn?
So eine tolle E-Gitarre zum Beispiel oder einen guten Wein?
Ach nee, ich habe eine gute E-Gitarre und das reicht. Mein Gott, ich bekomme so viel Wein geschenkt. Ich trinke kaum mehr Alkohol, seit ich 70 bin.
Ist das ein benediktinisches Prinzip? Jeder nimmt sich, was er braucht, nicht mehr, aber auch nicht weniger?
Also jeder bittet um das, was er braucht, ja. Aber es heißt ganz genau, ich soll nicht mehr erbitten, als ich brauche. Das ist ja ein Zeichen meiner Freiheit.
Aber gibt es nicht auch manchmal Konflikte, wenn sich nun einer unter Ihnen steht, etwas mehr nimmt?
Da muss man miteinander diskutieren.
Also die Konflikte gibt's.
Ja, der Benedikt schreibt in seiner Regel sogar ein Kapitel darüber, was zu tun ist, wenn ein Mönch meint, ihm sei was Unmögliches aufgetragen worden. Dann soll er zunächst mal drüber schlafen und dann in Ruhe zu seinem Obern gehen, mit ihm die Sache besprechen.
Ich wollte auf was anderes hinaus. Ich dachte, vielleicht kann ich doch mal ganz ehrlich fragen, ob es unter Brüdern auch mal Zoff gibt.
Ja, sicher.
Richtig. Also och, nicht so, ich gehe jetzt zum Abt und spreche mich aus.
Nee, mitunter gibt es ein ziemliches Hakeln. Oder bei uns im Kloster, wir sind ein großes Kloster, kann man sich notfalls auch mal 2-3 Tage aus dem Weg gehen.
Wenn wir uns umschauen, Notke Wolf, Menschen suchen nach Spiritualität in ihrem Leben. Sie machen Yoga, sie leben achtsam. Aber den christlichen Kirchen laufen die Leute in Scharen weg.
Ja.
Was tun?
Wir können nichts dagegen unternehmen. Ich würde sagen, ehrlich unser Leben führen. Denn dann zieht das wieder an. Ich meine, bei uns in Deutschland ist sowieso die Kirche eine Institution, was sie in vielen Ländern nicht ist, wo es einfach die Gemeinschaft des Glaubens ist. In vielen Ländern kann man nicht aus der Kirche austreten, weil man gar nicht eintreten kann, beziehungsweise man ist durch die Taufe Mitglied.
Aber das muss einen doch auch beunruhigen, wenn so viele weglaufen. Ich habe mal auf Ihrer Homepage nachgeschaut, gerade in den letzten Tagen sind zwei Mönche von St. Ottilien gestorben.
Ja.
Junge Leute sieht man unter Mönchen fast nicht. Das muss einem doch auch zu denken geben.
Auch wir haben zwei junge Leute wieder, die demnächst ins Noviziat aufgenommen werden. Zwei andere haben letztes Jahr auch ihre ersten Gelübde abgelegt. Also wir haben nicht die Scharen, aber klagen würde ich nicht.
Na gut, aber jedes Jahr verlässt eine Großstadt, verlässt eine Großstadt die Kirche. Das kann ihnen doch nicht egal sein.
Ja, ich frage mich immer, weshalb glauben die Leute? Glauben sie an die Kirche? Es mag ja schön sein, aber ich glaube an Gott. Und wenn die Leute mir sagen, ich kann an Christus glauben, auch außerhalb der Kirche, und ich kann so viel Gutes tun, es geht ja häufig auch um die Kirchensteuer, kann so viel Gutes tun, ich würde gerne später, 5 Jahre danach, einfach realistisch nachfragen, wie es jetzt aussieht. Auch mit dem Glauben. Ich kann niemanden zum Glauben zwingen. Und früher hat man geglaubt, das war so, ja, das hat zum gesellschaftlichen guten Ton gehört sozusagen. Und jetzt kommt es darauf an, dass jeder, der glaubt, selber überzeugt ist. Und wenn ich dann am Sonntag in den Gottesdienst gehe, dann bin ich eben mit anderen zusammen, die genauso selbstständig glauben. Und wenn es weniger sind, sind es weniger. Das ist dann wie in der Urkirche seiner Zeit, also als die Kirche angefangen hat, geht es um die einzelnen Persönlichkeiten.
Das heißt aber auch, als Benediktiner denken Sie sozusagen in ganz, ganz, ganz großen Zeiträumen und nicht unbedingt an eine aktuelle Situation.
Ja, wir haben ja 1500 Jahre auf dem Kerbholz.
Okay, das sollte reichen.
Ja,
aber
ja,
wenn heute tatsächlich mal jemand kommt, ist ja selten genug, und sagt, ich möchte gerne Benediktinermönch werden, was erwarten Sie von ihm? Was sollte sein Rüstzeug sein?
Natürlich soll er fromm sein, aber nicht überfromm. Er soll Humor haben, denn den Glauben kann ich ihm noch beibringen, aber den Humor nicht. Er braucht einen gesunden Charakter.
Warum ist Ihnen Humor so wichtig?
Ja, sonst wird es so traurig, das Leben. Und ich möchte ja meine Freude am Leben haben. Und der Humor ist die Schwester des Glaubens. Denn dann sieht man die Dinge nicht mehr so wichtig. Ich habe meinen alten Prior mal gefragt, wie hast du alles überstanden, hat er gesagt. Ich habe immer die anderen geärgert, nie mich selber, das erhält gesünder. Und zweitens hat er gesagt, nehmen Sie ja nichts ernst auf dieser Welt, vor allen Dingen sich selber nicht. Und damit kutschiere ich gut durchs Leben. Wenn ich die Dinge so ernst nehme, dann hänge ich dran und die bestimmen mich.
Notke Wolf, weit herumgekommen als Abt Primas des Benediktinerordens, unter anderem in Nordkorea, China, Afrika, Lateinamerika unterwegs gewesen, in Rom viele Jahre gelebt, jetzt als Abt in Rente im Kloster St. Ottilien. Wo sind Sie eigentlich zu Hause?
In St. Ottilien. Das ist meine Heimat. Meine erste Heimat ist Bad Grönbach im Allgäu. Das ist natürlich mein ursprüngliches Zuhause, wo ich auch heute immer noch gerne bin. Ich kenne noch sehr viele Leute. Aber mein eigentliches Zuhause seit über 50 Jahren ist St. Ottilien.
Ora et labora, immer noch an jedem einzelnen Tag?
Ja, es ist ja ein Benediktinerkloster, praktisch eine Großfamilie. Wir sind 4 Generationen Haus.
Machen Sie da alles als Intellektueller, auch so im Garten und Bier brauen und abspülen und sowas, oder?
Also abspülen habe ich früher immer gemacht, jetzt habe ich keine Zeit. Und im Garten würde ich gerne arbeiten. Wenn ich zu Vorträgen fahre, sie vorbereiten soll, da fehlt mir einfach die Zeit. Ich hatte gehofft, als ich aus Rom zurückkehrte, ich hätte wesentlich mehr Zeit, auch Musik zu machen und kreativ zu sein. Aber mir fehlt hinten und vorne die Zeit. Da kann ich nur mit Hilfe eines strikten Zeitmanagements arbeiten.
Abnutka, ich wünsche Ihnen, dass das noch lange so bleibt. Danke und alles Gute für Sie.
Dankeschön. Ihnen auch alles Gute und viele gute Ideen und Inspiration wünsche ich Ihnen.